ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Die schmale Treppe hinauf zu Margaret Thatchers Kinderzimmer ist sehr steil.
Please be careful.
Yes.
Vorsicht, mahnt Michael Groves. Er betreibt in Thatchers ehemaligem Elternhaus heute eine Wellnesspraxis.
So, this is it.
Bequeme, moderne, rote Sessel stehen in dem kleinen, hellen Zimmerchen mit Dachschrägen. Großformatige Bilder mit Waldmotiven und rotem Klatschmohn an den Wänden. Der Raum wird für Beratungsgespräche benutzt.
We use this for a counseling room, by the way. I always like to make little jokes, you know, about how you can feel the chill in the air when you come in. The smell of brimstone.
Michael Groves scherzt gerne, dass noch der kalte Hauch zu spüren sei, wenn man das Zimmer betritt, der Geruch nach Schwefel. Jedenfalls für diejenigen, für die Margaret Thatcher etwas Teuflisches hatte.
In fact, my staff are quite superstitious. They often say in the evening when they're locking up, the creaking and whatever is definitely the spirit. Margaret Thatcher is alive and well.
Seine Angestellten seien etwas abergläubisch. Sie meinen, im Knacken des Gebälks den Geist von Thatcher zu erkennen, energisch und bestimmt wie eh und je.
People loved her or they hated her. There was no in between. I'm a Thatcherite.
Die Menschen haben sie geliebt oder gehasst. Dazwischen gab es nichts. Ich bin Thatcherite. Sie hat damals fantastische Dinge für unser Land getan. Die 1970er waren furchtbar. Sie hat das Individuum in den Mittelpunkt gestellt. Eigenverantwortlichkeit, persönliche Freiheit und Privateigentum. Das waren gute Prinzipien.
Standing on your own two feet and all of those things. Those are good underlying principles.
In dem Eckhaus an der North Parade in Grantham in der Grafschaft Lincolnshire in Mittelengland wurde Margaret Roberts, wie Thatcher mit Mädchennamen hieß, am 13. Oktober 1925 geboren. Als erste Premierministerin hat sie bis heute deutliche Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft Großbritanniens hinterlassen. Hier wuchs sie auf, zusammen mit ihrer 4 Jahre älteren Schwester Muriel. Über dem Krämerladen ihrer Eltern, in dem die beiden Mädchen mithalfen. Später erklärte Thatcher, durch den Kolonialwarenladen habe sie früh ein Verständnis für die Regeln des freien Unternehmertums gewonnen. Ihr Vater war außerdem Bürgermeister von Grantham und methodistischer Laienprediger. Auch in Thatchers Leben spielte der christliche Glaube später eine wichtige Rolle. Das Haus an der North Parade ist heute denkmalgeschützt. Eine Tafel an dem roten Backsteinbau weist darauf hin, dass hier die erste britische Premierministerin das Licht der Welt erblickte. 15 Gehminuten von Thatchers Elternhaus im Zentrum von Grantham. Dort ragt vor dem örtlichen Heimatmuseum die große Tochter der Stadt als Statue in den blauen Himmel. Feierlich enthüllt 2022. Nur wenige Stunden nach der Enthüllung war die Statue mit Farbe und Eiern besudelt. Immer mal wieder müssen Reinigungstrupps anrücken. Auf dem Sockel neben Thatcher, weniger umstritten, der große Sohn von Grantham, Isaac Newton. Er erforschte die Natur von Eisen und anderen Metallen. Sie regierte als eiserne Lady mit harter Hand. In dem kleinen Park rund um die Denkmäler trifft man Thatcher-Fans und Thatcher-Verächter. Sie war brillant, stand für etwas ein. Gemischte Gefühle. Sie hat die Bergbaugemeinden zerstört. So eine könnten wir heute gebrauchen. All die Streiks damals. Die Beste. Grabt sie aus und bringt sie zurück. Das Heimatmuseum von Grantham wird von Freiwilligen betreut. Dort sind Einrichtungsgegenstände ausgestellt, die einst in Margaret Thatchers Kinderzimmer standen. Ein paar Koffer, Fotos, ein Stuhl, ihr Bett. Dazu Kleidungsstücke aus ihrer Zeit als Premierministerin, Urkunden, Bücher und Porzellan. Vivian Reichelt leitet das Museum und schildert, dass die Thatcher-Erinnerungsstücke der stärkste Publikumsmagnet sind.
Margaret Thatcher ist probably our most viewed exhibit. We have people come from America.
Menschen aus den USA kommen hierher, weil sie diese enge Verbindung mit Ronald Reagan hatte. Und es kommen Leute, die sie gar nicht mochten und dann hier über sie schimpfen. Es ist gut, von allen Seiten zu hören. Wir feiern hier nicht ihre Politik, sondern dass sie die erste Frau als Premierministerin war.
Die Festivitäten rund um den 100. Geburtstag von Thatcher stehen unter dem Motto 100 Years of Iron, 100 Jahre Eisen. Filme, Gesprächsrunden, Stadtführungen, alles möglichst unpolitisch, verspricht Reichelt. Und wenn, dann ausgewogen. Auch eine Margaret Thatcher Drag Queen tritt auf.
And sexy.
We're having a proper Thatcher fest in the town. It's going to be brilliant. We're even having a Queen of Soho, Margaret Thatcher drag act. We're doing both sides of every story.
Drag it out.
Und schließlich bezieht Vivian Reichelt doch persönlich Position, was Thatchers politisches Vermächtnis angeht. Sie sei vermutlich die beste Premierministerin gewesen, die das Land je hatte.
Die Leute scheinen vergessen zu haben, wie schlimm die Zustände in den 1970er Jahren waren. Sie hat das Ruder rumgerissen. Ja, Menschen wurden arbeitslos, aber das wären sie auch unter jedem anderen Regierungschef geworden. Und es ist leicht, eine Frau zu beschimpfen, zu sagen, die erste Premierministerin, sie weiß nicht, was sie tut.
Auch Simon Richards ist Thatcher-Fan und engagiert sich im Museum. Der 67-Jährige war als Student bei den Konservativen aktiv und wurde sogar einmal mit Kommilitonen von Thatcher im Regierungssitz Number 10 Downing Street empfangen.
I was in the Conservative Students National Committee when I met Margaret Thatcher in Downing Street, and it was a bit hot there.
Es war ziemlich heiß und Margaret Thatcher, die bemerkte das und verschwand in dieser kleinen Küche und kam mit einem Krug eisgekühltem Orangensaft wieder raus und den schenkte sie freundlich aus, was uns ein wenig schockierte.
Die mütterliche Premierministerin, von der auch überliefert ist, dass sie nicht nur für ihre Familie, sondern auch regelmäßig für ihre Kabinettsmitglieder kochte, die sich in der von Männern geprägten Welt der Politik durchsetzte. Nach dem Chemiestudium in Oxford und einigen Jahren in der Nahrungsmittelindustrie wurde Thatcher 1959 ins Unterhaus gewählt und war danach in der Regierung von Edward Heath 4 Jahre lang Ministerin für Bildung und Wissenschaft. Nach den verlorenen Parlamentswahlen 1974 gewann Thatcher im Februar 1975 eine Kampfabstimmung gegen Heath. Überraschend wurde sie Parteichefin der Konservativen.
After Mrs. Thatcher had seen her son off to his accountancy studies, a daughter on her way to law examinations and a husband away to work in Swindon via the back door, she set off for the House of Commons.
Am Morgen danach ist das Haus der Familie Thatcher von Kameras umringt. Dass seit gestern eine Frau, eine Ehefrau und Mutter die konservative Partei anführt, das ist auch für die Reporter ungewohnt. Thatcher habe erstmal ihren studierenden Sohn verabschieden müssen, berichten sie. Die Tochter, die mitten in den Juraprüfungen stecke, und ihren Mann Dennis zur Dienstreise nach Swindon, bevor sie selbst zum Parlament habe fahren können.
How has the family reacted to it?
Oh, they're all right. They're taking it all in their stride.
Wie die Familie auf ihre Wahl als Parteichefin reagiert habe, wollen die Reporter wissen. Sie trage es mit Fassung, erwidert Thatcher. Der Historiker Dominik Geppert von der Uni Potsdam, Autor des Buchs Maggie Thatchers Rosskur, sieht sie in mehreren Punkten als Außenseiterin. Nicht nur, weil sie eine Frau war, sondern etwa auch, weil sie aus einer methodistischen Familie stammte. Und
dann natürlich sozial. Thatchers Herkunft aus der unteren Mittelklasse, die einem Parteiestablishment gegenübersteht, das eben weitgehend großbürgerlich aristokratisch geprägt ist. Das hat Thatcher sehr zu spüren bekommen und hat sie auch mit einer, würde ich annehmen, sehr ambivalenten Haltung gegenüber ihrer eigenen Partei versehen.
Margaret Thatcher selbst wirkte nach ihrem Wahlsieg gar nicht überrascht und erklärte in ihrem ersten Radiointerview nach der Wahl:
All the press was regarding me merely as a means of flushing out the next leader.
Die Presse hat mich nur als Mittel zum Zweck in der Wahl zum nächsten Parteichef betrachtet, nicht als mögliche Chefin selbst. Manchmal musste ich ihnen sagen, ich bin fast 50, keine Anfängerin mehr. Das ist das Alter, in dem man erwarten würde, dass jemand die Partei übernimmt. Danach begannen sie mich etwas ernster zu nehmen und mich für mein Potenzial zu sehen, nicht dafür, dass ich eine weibliche Chefin war.
Auch wenn Thatcher selbst die gläserne Decke durchstoßen hatte, eine Ikone der Frauenbewegung, die in den 1970er Jahren auch in Großbritannien immer lauter wurde, wollte sie nie sein. Als sie später Premierministerin wurde, schaffte es während ihrer 11-jährigen Amtszeit nur eine einzige Frau in eins ihrer Kabinette. Der Forderung nach Gleichstellung von Mann und Frau hielt Thatcher die Meritokratie entgegen, eine Ordnung, die rein auf Leistung basiert. Und offenbar hielt sie nicht viel von der Leistung anderer Tory-Frauen. Nachdem sie den Gipfel zum Top-Job erklommen hatte, zog sie die Leiter einfach hinter sich hoch und verwehrte sie anderen Frauen. So sieht es June Purvis, emeritierte Professorin für Frauen- und Geschlechtergeschichte an der Uni Portsmouth.
The hard ladder that Thatcher climbed up to become Prime Minister was not extended to other women. She just pulled it up.
Für relevante Frauenthemen wie gleiche Bezahlung oder Kinderbetreuung engagierte Thatcher sich nicht. Stattdessen genoss sie in Rock- und Schleifchenbluse, die Berater ihr angedient hatten, um sie femininer wirken zu lassen, den politischen Streit.
She liked to exercise power.
Sie übte Macht in elitärer Weise aus. Sie liebte Debatten und ich sage gerne, sie war die Bienenkönigin zwischen all den Männern um sie herum.
Dabei nicht zu vergessen, Thatchers Handtasche, die sogar Gegenstand von Fernsehtalkshows war. Ein Insignium der Macht, ein Schutzpanzer, aber auch ein feministisches Statement, wie Modeexpertin Karen Franklin in der BBC erklärte.
That terrifying handbag. With us now we have the fashion expert Karen Franklin. It was almost like a suit of armor.
It was, but also I think it was ultimately symbolic of a woman.
Die Handtasche machte klar, hier kommt die Frau zwischen all den Männern. Die Handtasche stand dafür, dass Thatcher Autorität ausstrahlte und organisiert war, wenn sie die Tasche in einem theatralischen Akt auf den Tisch stellte.
Und doch war Thatcher als eine von nur rund 2 Dutzend Frauen im Parlament zu jener Zeit auch den kritischen und sogar frauenfeindlichen Blicken ihrer Kollegen ausgesetzt, schildert June Purvis.
Alan Clark, for example, he wrote.
Staatssekretär Alan Clark beispielsweise schrieb in sein Tagebuch, dass ihn der Anblick ihrer Knöchel ablenkte, wenn sie im Unterhaus am Rednerpult stand. Und der französische Präsident François Mitterrand fand sie sexy und furchteinflößend. Er sagte, sie habe die Augen von Caligula und den Mund von Marilyn Monroe.
He said she had the eyes of Caligula and the mouth of Marilyn Monroe.
Art Garfunkel führte mit dieser Schnulze die englischen Charts an, als Margaret Thatcher am 4. Mai 1979 nach einem Erdrutschsieg als Premierministerin in den Regierungssitz 10 Downing Street einzog. Im Hintergrund wurde lautstark demonstriert und Thatcher zitierte Franz von Assisi, versprach, das Land zu einen.
I would just like to remember some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment, where there is discord.
Wo Zwietracht herrscht, mögen wir Harmonie bringen. Wo Irrtum herrscht, mögen wir Wahrheit bringen. Wo Zweifel herrscht, mögen wir Glauben bringen. Wo Verzweiflung herrscht, mögen wir Hoffnung bringen.
Now that the election is over, may we get together.
Als Thatcher die Regierung übernahm, galt das Vereinigte Königreich als der kranke Mann Europas. Schlechte Produktivität, hohe Arbeitslosigkeit, Inflation und hohe Preise, niedrige Löhne, miserable Lebensqualität. Marode Infrastruktur, dazu immer wieder Streiks im öffentlichen Dienst. Die Jahreswende 1978-79 ging als Winter of Discontent in die Geschichte ein, als Winter der Unzufriedenheit. Der öffentliche Verkehr brach zusammen, Müllberge türmten sich, die Gesundheitsversorgung war gefährdet. Das Land schien im Chaos zu versinken. Thatcher sah den Schlüssel zu Reformen darin, jeden einzelnen Bürger stärker zur Eigenverantwortung zu erziehen. Mit mehr Recht und Ordnung sollte der Staat an einigen Stellen stärker und wehrhafter werden und sich an anderen Stellen wie der sozialen Verantwortung zurückziehen. Die Zutaten des Thatcherismus, erläutert Sozialwissenschaftlerin June Purvis.
So she wanted to roll back the state.
Sie wollte den Staat zurückdrängen, die staatlichen Sozialleistungen kürzen, staatliche Unternehmen wie Gas, Strom und Wasser privatisieren und gleichzeitig mehr Individualität schaffen. Sie wollte jedem Einzelnen mehr Freiheit geben und eine freie Wirtschaft einführen.
Introduce a free economy.
There is no such thing as society, ist ein bekanntes Zitat von Thatcher. So etwas wie eine Gesellschaft existiere nicht. Sie sah jedes Individuum als Schmied seines persönlichen Glücks, erklärt Dominik Geppert.
Wichtig ist der zweite Teil, der nicht zitiert wird. Es gibt nur Individuen und Familien. Das heißt, der Einzelne darf sich nicht herausreden damit, dass er sein eigenes Versagen nicht sich selber, sondern der Gesellschaft anlastet. Das heißt aber auch, dass für die Schwachen in der Gesellschaft in der Tat unter Thatcher weniger getan wurde, als das vorher in Großbritannien der Fall war.
Thatcher lobte sich selbst, den Vormarsch des Sozialismus in Großbritannien gestoppt zu haben. Sie setzte konsequent ein neoliberales marktwirtschaftliches Programm um und privatisierte unzählige Branchen, darunter die Bahn oder die British Telecom. Und sie entwickelte die britische Wirtschaft vom produzierenden Gewerbe stärker in Richtung Dienstleistungssektor. Kevin Albertson ist Wirtschaftsprofessor an der Manchester Metropolitan University und hat sich mit Thatchers Wirtschaftspolitik befasst. Er meint, dass sie zwar das Richtige wollte, aber letztlich unangemessene Maßnahmen umsetzte und ihre Versprechen nicht einhalten konnte. So sieht er die Abkehr vom produzierenden Gewerbe kritisch.
Es ist schwieriger, im Dienstleistungssektor Produktivitätswachstum zu erzielen als im verarbeitenden Gewerbe. Indem sie das verarbeitende Gewerbe untergrub, hat sie Großbritanniens langfristige Produktivität untergraben.
Thatcher setzte auch bei den Steuern an, senkte den Eingangssteuersatz von 33% auf 30% und halbierte schließlich den Spitzensteuersatz. Dazu kamen Deregulierungen im Finanzwesen, die Abschaffung der staatlichen Überwachung von Kapitalbewegungen ließ die Londoner City innerhalb weniger Jahre zu einem Eldorado für die internationale Vermögensverwaltung erblühen. Doch nicht alle profitierten davon, analysiert Kevin Albertson.
Sie propagierte den sogenannten Trickle-Down-Effekt, der besagt, dass wenn man die Reichen reicher macht, auch die Armen profitieren. Aber die Daten widerlegen diese Theorie. Die Reichen sind unter ihr sehr viel reicher geworden, aber den ärmsten 10% ging es anschließend schlechter.
Andererseits bot Thatchers Politik auch Aufstiegschancen. Mieterinnen und Mieter konnten ihre Sozialwohnungen kaufen. Ein Viertel der Briten wurde während ihrer Amtszeit zu Aktienbesitzern. Und Leistung lohnte sich, Herkunft wurde weniger wichtig, meint Historiker Dominik Geppert.
Auf eine Weise hat sie einem gut ausgebildeten, hart arbeitenden Teil der Arbeiterklasse sozialen Aufstieg in den 80er Jahren ermöglicht. Sie hat die Partei der Tories aus den Händen der Old Etonians, also der Leute, die in teuren Privatschulen erzogen worden sind, genommen und die in die Hände der Estate Agents übergeben, also der Makler, die teure Immobilien in London vor allen Dingen verkauft haben und damit viel Geld gemacht haben in den 80er Jahren.
Thatcher war Ideologin. Sie war überzeugt von dem, was sie tat. Die eiserne Lady kehrte kompromisslos mit eisernem Besen. Kritik ließ sie an sich abprallen und rief ihren Kritikern in den eigenen Reihen auf dem Parteitag der Konservativen spöttisch entgegen, sie könnten ja die politische Richtung ändern, wenn sie wollten, aber für die Lady käme eine Kehrtwende nicht in Frage.
I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning.
Thatchers heftigster Kampf galt den Trade Unions, den Gewerkschaften. Obwohl 3/4 aller im Staatsbesitz befindlichen Zechen unrentabel waren und mit Steuermilliarden subventioniert werden mussten, sträubten sich die Trade Unions gegen Schließungen. In einer jahrelangen Auseinandersetzung mit streikenden Kohlekumpel zwang Thatcher die Gewerkschaften schließlich in die Knie. Damit machte sie zwar einem überwiegend unprofitablen Industriezweig den Garaus und einer aus heutiger Sicht umweltschädlichen Energieform. Doch wie sie durch die Schließung von Kohlegruben ganzen Landstrichen die Lebensgrundlage nahm, hat sich tief in britische Seelen eingebrannt. Und widersprach eigentlich auch ihrer politischen Überzeugung, meint Kevin Albertson.
Die Zechenschließungen haben ja auch ihren Grundsatz untergraben, dass die Menschen für sich selbst sorgen sollten. Denn Thatcher hat sie in die Arbeitslosigkeit getrieben. Und einen Arbeitsplatz zu haben, das bringt ja auch ein gewisses Maß an Würde mit sich.
Plötzlich ohne Job dazustehen, ohne Geld, dieses Gefühl spiegelte sich auch in der Popkultur jener Zeit wieder, wie bei der Band Simply Red. Zu knapp bei Kasse für die einfachsten Notwendigkeiten. Zu Thatchers Zeiten ein weit verbreitetes Phänomen, auch im kleinen Ort Wrexham im Norden von Wales. In einer kleinen Seitenstraße im Schatten des Fußballstadions liegt ein flacher roter Backsteinbau, das ehemalige Miners Rescue Center.
It's one of the most iconic buildings in the whole of Wrexham.
Michael Head arbeitet ehrenamtlich in dem früheren Bergwerk Rettungstrainingszentrum, das heute Museum, Sozialprojekt und Nachbarschaftstreff ist. Michael hat als junger Mann Mitte der 80er Jahre selbst noch unter Tage in der Bersham Colliery gearbeitet, bis die Mine im Dezember 1986 geschlossen wurde. Hunderte Arbeitsplätze gingen damals verloren. Sein Vater Keith Head und dessen Kumpel Eddie Poole, heute 89 und 83 Jahre alt, gehörten damals zu denen, die in Bersham die Streiks gegen die Schließung organisierten. Eddie zittert die Stimme noch immer vor Wut, wenn er daran zurückdenkt. Sie, Margaret Thatcher, habe die gesamte Industrie in Wrexham zerstört. Zwei Brauereien, die Mine, alles weg.
She closed the breweries, the two breweries closed. The mine closed, all the industry, we weren't making nothing. It just disappeared.
Und er verstehe auch nicht, warum Thatcher damals eine noch profitable Mine schließen ließ.
We closed coal mines and yet, till quite recently,
bis vor kurzem wurde Kohle noch aus dem Ausland importiert. Die hätten wir selbst fördern können. Es ging ihr einfach darum, die Gewerkschaften zu zerschlagen.
She wanted to defeat the union.
Keith meint, es gäbe eine menschliche Art, Industrien dicht zu machen, die Sorge trage für die Menschen, die dadurch betroffen sind. Und es gäbe die Art von Thatcher.
If you close your pits, there's a humane doing it.
Man kann Gemeinden nicht einfach sitzen lassen, ohne Geld und Jobalternativen und ganze Landstriche über Nacht vom Wohlstand in die Armut treiben.
Aber diese politische Mentalität herrsche auch leider heute noch.
It's a mentality, and the Thatcher way of doing it is alive and well today.
So this is a postcard
of a German lad who I met during the strike.
Keith und Eddie haben Fotos von damals mitgebracht, Briefe und Zeitungsausschnitte. Ein norddeutscher Gewerkschafter namens Carsten, der die Streikenden besucht hatte, schickte Eddie Durchhaltewünsche per Postkarte. In der Lokalzeitung wurde ein kämpferisches Gedicht von Keith gedruckt. Fotos zeigen Transporter mit Lebensmittelspenden, von denen die Streikenden lebten. Junge Menschen mit Protestplakaten, dahinter reihenweise Polizisten. Thatchers Politik damals, die Bergarbeiterstreiks, hätten das Land gespalten, meint Eddie. Dörfer hätten gegen Dörfer gekämpft.
The miners' strike divided the country, put village against village, and the second one was Brexit, and that's absolutely killed us.
Und die zweite Katastrophe, die nächste Spaltung, sei dann später der Brexit gewesen. Der habe Großbritannien endgültig den Garaus gemacht. Keith gibt zu, dass er Thatchers Tod im Jahr 2013 gefeiert hätte.
I honestly celebrated the death of Thatcher. But I'm going to have more celebrations if it ever happens for the death of Thatcherism.
Aber noch heftiger werde er feiern, falls die politische Haltung des Thatcherismus je verschwinde, Spaltung, Radikalität, Unbarmherzigkeit. Und bei einem sind sich Keith und Eddie auch sicher, Margaret Thatcher wäre heute in Nigel Farage's rechtspopulistischer Reformpartei.
Definitely, yeah. I honestly celebrated the death of Thatcher. But I'm going to have more celebrations if it ever happens for the death of Thatcherism.
Auch wenn in ehemaligen Bergarbeitergegenden wie Wrexham der Groll gegen Margaret Thatcher noch heute deutlich zu spüren ist, sieht der Historiker Dominic Gebhardt in Thatchers Mut zur Polarisierung zunächst eins ihrer Erfolgsrezepte.
Thatcher hat es verstanden, Leidenschaft zu erwecken in der Politik durch ihr Auftreten. Sie hat lange Zeit es auch verstanden, sozusagen die größere Hälfte des Volkes auf ihrer Seite zu haben. Es waren wahrscheinlich eine große Mehrheit der Briten letztlich hinter den Gewerkschaftsreformen gestanden.
Was Thatchers Außenpolitik betraf, so war die geprägt durch eine enge persönliche Beziehung zum republikanischen US-Präsidenten Ronald Reagan. Er soll sie seinen besten Mann in Europa genannt haben, sie ihn, den zweitwichtigsten Mann in ihrem Leben.
He called her the best man in England. She called him the second most important man in my life. Ronald Reagan and Margaret Thatcher. The odd couple who formed one of the most important political marriages of the 20th century.
Die beiden formten wohl die wichtigste politische Ehe des 20. Jahrhunderts. bekämpften den Kommunismus und waren sich überhaupt in vielen Fragen einig.
Es kamen mehrere Dinge zusammen. Ganz bestimmt eine Übereinstimmung in den politischen Grundfragen oder in den ideologischen Grundkoordinaten. Ganz bestimmt auch die kluge Erkenntnis, dass Großbritannien allein in der Welt nicht mehr viel zählte und zusammen mit den Amerikanern oder mit Hilfe der Amerikaner aber doch sozusagen über ihre eigenen politischen Gewichtsklasse boxen konnte weiterhin.
Etwas gelitten haben dürfte die Beziehung zwischen Thatcher und Reagan, allerdings während der Zeit des Falklandkriegs 1982. Als die Sonne unterzugehen schien, über einem weiteren Teil des britischen Weltreichs, wie es ein US-Fernsehkommentator formulierte.
It would appear the sun has set on yet another corner of the British Empire.
Am 2. April 1982 besetzte Argentinien die Falklandinseln im Südpazifik, die seit rund 150 Jahren zum Vereinigten Königreich gehören. Thatcher schickte Kriegsmarine und Luftwaffe los. Nach 3 Monaten musste Argentinien kapitulieren. Insgesamt starben rund 900 Soldaten, darunter 250 Briten.
Die Amerikaner waren sehr daran interessiert, dass die argentinische Militärdiktatur, eine amerikafreundliche Rechtsdiktatur, erhalten blieb. Von daher sprachen eine ganze Reihe von Aspekten eigentlich gegen einen kompromisslosen Kurs in der Falklandfrage. Und Thatcher ist erhebliche Risiken eingegangen. Sie hat natürlich gesehen, weil sie eine sehr geschickte, gewiefte Taktikerin und geschickte Strategin in vielen Fragen gewesen ist, dass es auch viel für sie zu gewinnen gab. Da war auf einmal die immense Popularität, die der Falklandkrieg in Großbritannien hat, glaube 80% Zustimmungsrate.
Ebenso unerbittlich wie gegenüber den Argentiniern agierte Thatcher auch gegenüber den Europäern auf dem Kontinent. Erst 1973 waren die Briten den damaligen europäischen Gemeinschaften beigetreten, den Vorläuferorganisationen der EU. Durch die Konstruktion des gemeinsamen Haushalts wurden sie direkt zu Nettozahlern. Thatcher drängte immer wieder darauf, die Bedingungen der britischen Mitgliedschaft neu auszuhandeln. Ihre Forderung, den Briten ihr Geld zurückzugeben, wurde zum geflügelten Wort. Zitiert zum Beispiel Jahrzehnte später von ZDF-Journalistin Marietta Slomka.
Man erinnere sich an Margaret Thatchers berühmten Schlachtruf »I want my money back«. Angeblich soll sie in der Gipfelrunde damals sogar mit ihrer Handtasche auf den Tisch geschlagen haben.
Thatcher setzte tatsächlich einen massiven Britenrabatt durch. Ihre nagende Kritik an den europäischen Institutionen dürfte langfristig auch ein Baustein für die Europaskepsis der Briten gewesen sein, die 2016 zum Brexit-Votum führte. Sehr argwöhnisch betrachtete Thatcher auch die deutsche Wiedervereinigung, die am 3. Oktober 1990 besiegelt wurde.
It's 7 o'clock on Wednesday, the 3rd of October. This morning Germany is one nation again.
Heute Morgen ist Deutschland wieder eine Nation. Margaret Thatcher hatte im Jahr zwischen Mauerfall und Einheitsfeier mit allen Mitteln versucht, die Wiedervereinigung zu bremsen und sich in Paris, Washington und Moskau um Verbündete bemüht. Sie hatte Bedenken, dass ein vereinigtes Deutschland das Kräftegleichgewicht in Europa umstoßen würde, schildert ihr damaliger Außenminister Douglas Hurd rückblickend.
She thought that already Germany was the most important economic power in Europe, obviously.
Sie meinte, Deutschland sei ohnehin schon die größte Wirtschaftsmacht in Europa. Nun sollten noch Millionen gut ausgebildete und disziplinierte Preußen und Sachsen aus dem Osten dazukommen. Das hätte Deutschland in ihren Augen so erfolgreich gemacht, dass keine andere europäische Macht damit noch hätte konkurrieren können.
Competition in Europe, either from France or from Britain or from anybody else.
Noch in ihren Memoiren, die 1993 erschienen, schrieb Thatcher über die schnelle deutsche Einheit.
Der einzige Fall, in dem ich mit meiner Linie zu einem außenpolitischen Thema unzweifelhaft gescheitert bin, war die deutsche Wiedervereinigung. Meine Absicht war, die Demokratisierung der DDR voranzutreiben und gleichzeitig ihre Vereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland hinauszuzögern.
Dabei standen Thatchers Befürchtungen im Gegensatz zur grundsätzlichen Linie der britischen Politik, so Douglas Hurd.
Wir wollten die Wiedervereinigung. Wir meinten, die Teilung Deutschlands sei Unrecht. Meine Aufgabe war es, die Sicht der Premierministerin mit der traditionellen britischen Politik in Einklang zu bringen. Ich habe das am Ende geschafft, aber es war nicht leicht.
Ein britischer Journalist, der an diesem Tag in Berlin dabei war, erinnert sich. Daniel Johnson schrieb damals für den konservativen Daily Telegraph und empfand, dass seine britischen Landsleute damals erleichtert waren.
Das Ende der Kalten Krieg, das war die Eröffnung der Mauer. Und für uns alle war das, als ob ein großes Gewicht weggeworfen war.
Der Historiker Dominik Geppert erkennt in Thatchers politischem Handeln ein Muster, immer wieder mit inneren und äußeren Feinden die Auseinandersetzung zu suchen.
Es sind die Argentinier im Falklandkrieg. Es sind die Gewerkschaften oder die Gewerkschaftsbosse der Auseinandersetzung mit den Trade Unions. Es ist der Kommunismus im außenpolitischen Bereich. Später dann wird dieses außenpolitische Feindbild verschoben. Sie haben auf einmal den europäischen Superstaat, gegen den sich diese polarisierende Politikerin absetzen möchte. Immer sozusagen gut und böse, die Kräfte des Lichts und die Kräfte der Finsternis, die miteinander kämpfen. Und Margaret Thatcher in ihrer Meinung stand eben immer auf der Seite der Kräfte des Lichts. Das Problem war, dass das zunehmend wenige Briten so gesehen haben, vor allem auch in ihrer eigenen Partei, als es dann ernst wurde.
Mehr als 11 Jahre regierte Margaret Thatcher Großbritannien. Doch zum Ende ihrer Zeit hatte sich selbst die konservative Daily Mail, lange Kampfblatt für ihre Reformen, von ihr abgewandt. Sie sei rechthaberisch, unbelehrbar, kaltherzig, mit diktatorischen Zügen. Aber noch in ihrem dritten Wahlkampf 1987 war sie fest davon überzeugt, dass sie dazu berufen sei, Großbritannien bis zur Jahrtausendwende zu führen.
Es ist doch erst die dritte Amtszeit, um die wir bitten. Ich denke, dass es länger dauern wird, unseren Kurs wirklich umzusetzen, bis ins nächste Jahrhundert hinein. Ja, ich hoffe, dass ich immer weitermache.
Als ihre kompromisslose Politik und ihr autokratischer Führungsstil immer mehr zur Belastung für die Konservativen wurden, vollzog die Fraktion im Herbst 1990 Thatchers Sturz. Als Margaret Thatcher am 28. November 1990 mit ihrem Mann Dennis das letzte Mal ihren Regierungssitz verließ, führte der Rapper Vanilla Ice die Charts an in einem veränderten Land. Beim Abschied versagte Thatcher für einen Augenblick die Stimme, doch sie bereute nichts.
Wir verlassen Downing Street jetzt nach 11,5 wunderbaren Jahren und sind glücklich, dass das Vereinigte Königreich sich heute in ungleich besserer Verfassung befindet als bei unserer Ankunft.